Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich am heutigen Morgen wieder da sein darf. Und der Jakob ist für mich irgendwie eine spezielle Person. Es ist eine Person, wenn ich im Titel gesagt habe, die für Gnade finden darf. Und was speziell ist an dieser Person, ich selber sehe mich in ihm. Ich bin ein Mensch, der auch für Gnade finden darf. Und deshalb freut es mich, wenn ich über den Jakob reden darf und versuche, etwas aus seinem Leben näher zu bringen. Wir können nicht das ganze Leben anschauen, sonst wären wir heute Abend noch dran. Das ist gar nicht ganz das Ziel, gell? Also, deshalb nehmen wir ein paar Sachen raus. Jetzt hoffen wir, dass da die Technik funktioniert. Jawohl. Und aus diesen einzelnen Stationen versuchen wir, eine Skizze zu ziehen. Und ja, uns zu überlegen, was sagt das mir? Was kann ich mitnehmen am heutigen Tag? Ich beginne im 1. Mose, Kapitel 25, Vers 22. Vorausgegangen ist eine Zeit, wo der Isaac und Rebekka betet haben, wie sie so gerne ein Kind hätten. Wisst ihr, wie lange das gegangen ist? 20 Jahre. 20 Jahre haben sie gebetet. Und jetzt ist der Moment da. Aber irgendwie ist die Freude ein bisschen getrübt worden. Wir lesen da, und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, Rebekka, ja, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr, Jahweh, sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden aus deinem Schoß scheiden. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Die Rebekka hat genau das Richtige gemacht. Sie ist an die richtige Stelle gegangen, zu fragen. Also offensichtlich ist das nicht einfach einmal, ich meine, ich kenne es nicht aus Erfahrung, aber doch immerhin, bin ich dabei und gemerkt, wenn es mal wieder so einen Stoss gegeben hat, oder, von einem Kind hin, aber das war ein bisschen mehr als nur mal so ein Stoss, sondern da hat es offensichtlich schon richtig gerammelt da im Bauch hinein. Und aus dem heraus hat sie dann den Herr gesucht. Und der Herr hat ihr gezeigt, hat ihr eine Prophezeiung gegeben für die beiden. Gott hat bereits das Leben gesehen und hat einen guten Plan gehabt. Für beide. Für den Jakob und für den Esau. Aber der Plan war so, dass der Jüngere, also der, der als Zweiter gekommen ist, der halt nicht das Erstgeburtsrecht hatte, dass der an die Erststelle gesetzt worden ist, bereits da schon, in dem Moment. Das war ihm seine Auswahl. Er hat das so sich überlegt. Das heisst aber nicht, dass der Esau verstoßen war. Weil vielmal gibt es manchmal solche Probleme, oder? Wenn man so Römer Kapitel 10 lesen und dann irgendwie lesen wir noch irgendwo, steht doch da noch, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Dann sagen wir, ja, aber wie ist das möglich? Da muss man vielleicht noch genau schauen, wo steht denn das im Alten Testament? Da haben wir jetzt gelesen, einfach der Ältere muss dem Jüngeren dienen, aber nicht von Hass. Gott hat genau den Esau auch geliebt, hat einen guten Plan für ihn. Und wenn ihr suchen in der Bibel, ganz am Schluss, Maleachi im letzten Buch, dort steht das. Also nach dem Leben vom Esau. Und das ist eigentlich meine erste Frage an uns. Sind wir überzogen, dass Gott für dich und für mich einen guten Plan hat in diesem Leben? Glauben wir, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, mit einem wunderbaren Plan verbunden? Ein Plan, den er in Ewigkeit für uns ausgedacht hat und den er möchte, dass wir den gehen. Wir kennen vielleicht auch die Stelle im Epheser 2. Das strebt von diesen guten Werken, in dem wir wandeln sollen, wo Gott schon zuvor für uns vorbereitet hat. Wir sehen aber nachher im Leben vom Jakob und vom Esau, dass Gott eben nicht einfach einen Weg programmiert hat. Und die meisten wissen ja, ich bin ja eben neben dem, dass ich dienen auch im Wort Gottes, halt auch Informatiker und habe viel programmiert. Und Programmieren ist so schön. Da kann man ganz genau sagen, was das Ding muss machen. Klar, es gibt dann noch ein paar Fehler, oder? Dann braucht es noch ein bisschen, bis dann auch wirklich das tut, was man will. Aber am Schluss macht es genau das. Aber wir Menschen, wir sind nicht so. Gott hätte uns nicht einfach programmieren ja können. Der hätte uns einfach können programmieren können. Der hätte viel weniger Probleme gehabt. Und manchmal, wenn wir Kinder haben, denken wir, ja, wäre noch schön, wenn wir unsere Kinder auch programmieren könnten. Ich habe jetzt gerade 3 heute Morgen da. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Aber Gott ist nicht so. Gott möchte mit uns zusammen den Weg gehen. Er liebt dich und er möchte, dass du die Liebe erwidern und nach dem Plan kannst fragen und den Plan kannst umsetzen. Und der Jakob, wenn wir jetzt das Leben bei ihm mal anschauen, dann schaue ich den Jakob jetzt als ein Bild an von jemandem, der glaubt. Ich bin überzeugt, der Jakob hat in jungen Jahren wirklich ganz bewusst auch an Gott geglaubt. Auch bei all dem, was dann nachher dann passiert ist und im nächsten Schritt, wo wir miteinander anschauen, ist für mich der Jakob da nicht jemand Ungläubiger, sondern er ist jemand, der glaubt. Aber das Problem ist, er möchte Gott gerne noch ein bisschen nachhelfen. Er meint, er kommt noch ein bisschen zu kurz. Und er muss jetzt da Gott auf die Sprünge helfen. Und das kommt nicht gut. Wir meinen, wir müssen nachhelfen. Und so gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns die nächste Station an im Leben von Jakob. Vorausgegangen ist, dass er ja dem Esau, wo der gekommen ist oder von der Jagd, nichts gejagt hat, denkt, das ist meine Gelegenheit. In seiner Schleue, oder, hätte Jakob denken, hey, jetzt kann ich mir das Erstgeburtsrecht gerade mal erkaufen. Irgendwie hat er gerade vergessen, dass Gott ihm das ja schon gegeben hat. Rebekka hat ja die Verheißung bekommen. Er hätte es eigentlich schon gehabt, im Glauben. Aber er hat gemeint, er müsse jetzt das noch mit eigenen Aktionen noch ein bisschen fördern. Und so hat er dann einfach die Situation ausgenutzt vom Esau, damit er ihm das Erstgeburtsrecht verkauft hat, mit einem Schwur. Aber der Isaac, der hat sich dann gerne um das gekümmert. Er hat sich offensichtlich weder um das gekümmert, was Gott der Rebekka gesagt hat, noch um die Abmachung, die Jakob und der Esau miteinander gemacht haben. Und deshalb ist der Isaac bei allem Schönen in seinem Leben leider, muss man sagen, ein Beispiel von jemandem Gläubigem, der mit der Zeit eingeschlafen ist, geistlich. Und Blindheit, also die physische Blindheit, ist ein Bild auf seine geistliche Blindheit. Weil er geht hin und möchte den Esau segnen. Obwohl er weiß, Gott hat etwas anderes gesagt. Und so hat das Rebekka natürlich gehört. Und jetzt, anstatt dass Rebekka auf Gott vertraut, denkt sie, ui, da muss ich jetzt etwas tun. Jakob, komm, wir müssen da sofort handeln. Und wenn ihr ganz genau schaut, dem Jakob ist das eigentlich noch ganz recht, er hat noch einen Einwand. Ja, was ist, wenn der Vater das merkt? Er hat nicht den Einwand, ja, hey, wenn vielleicht Gott nicht einverstanden ist, oder? Sondern seine Besorgnis ist gewesen, dass Jakob das merkt. Er hat ihn beruhigt und schlussendlich ist er dann mit dem Essen reingegangen und wir lesen da jetzt 1. Mose 27. Und er, also Jakob, ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Der Isaak antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Er ist ein bisschen überrascht, denkt, der Esau ist doch noch gerne so lange unterwegs. Dann ist er schon wieder zurück. Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, der Erstgeborene. Das habe ich als rot geschrieben. Warum wohl rot? Eine faustdicke Lüge, oder? Ist doch das. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du so bald gefunden? Er antwortete, jetzt kommt es nochmal, noch schlimmer, der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Ein bisschen später dann, Isaac traute der Sache irgendwie nicht ganz, irgendetwas in ihm sagt, es stimmt etwas nicht, und so fragte dann halt nochmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er antwortete, ja, ich bin's. Wenn wir das anschauen, dann sehen wir, Jakob hat seine Identität verleugnet. Das ist das Erste. Das Zweite, er hat Gott, den Namen von Gott, missbraucht. Später, oder, sind ja dann die Gebote gegeben worden, die 10 Gebote. Und eins, vierte Gebot, sagt ganz klar, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und das hat er da gemacht. Er hat den Namen von Gott missbraucht. Deshalb ist die Verfehlung von Jakob sehr eine schwerwiegende Verfehlung. Er hat jetzt nicht einfach nur den Vater belogen, sondern er hat den Namen von Gott missbraucht. Jakob hat gemeint, zusammen mit der Mutter, und dass die Mutter ihn angestiftet hat, tut ihn nicht entschuldigen. Oder? Manchmal sind wir ja Weltmeister im Schuld jemand anderem geben. Das haben wir halt von unseren Vorfahren, oder? Wenn ihr das nochmal genau nachlesen, ist das gewesen? Adam und Eva. Adam hat gesagt, Eva, oder? Eva hat gesagt, Schlange. Und so sind wir Weltmeister in dem, oder? Und das ist ganz wichtig, dass wir, was immer auch gewesen ist, Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin es gewesen. Ich habe Verantwortung. Ich bin der Schuldige, nicht jemand anders. Ganz gleich, was es war. Und ich war gestern bei meinen lieblichen Brüdern. Einer ist von Holland gekommen und nach ein paar Monaten haben wir es wieder einmal gesehen. Und irgendwie war es auch so, ja, unsere Kindheit, dieses und jenes. Und dann war genau auch die Frage da gewesen. Können wir denn, wenn wir jetzt doch schon ältere Leute sind und Kleus sind, oder können wir jetzt noch hingehen und sagen, ja, meine Jugend. Wenn wir nicht irgendwann mal Verantwortung übernehmen für unser Leben und sagen, wir können doch nicht immer die Eltern, die Umstände oder weiss ich nicht wer, beschuldigen. Und so in dem Fall, der Jakob, er hat da ganz klar eine Verfehlung gemacht und er hätte das auch müssen klar annehmen. Wir sehen, wenn er dann, oder wie das dann weitergegangen ist. Und die andere Frage, die da ist, kennen wir das auch in unserem Leben? Dass wir wieder Eindruck haben, es gibt so Bereiche im Leben, wo ich zu kurz komme. Es gibt so die grossen Bereiche im Leben, oder? Punkt 1, Geld. Das ist einfach das Gefühl, irgendwie, ich weiß ja nicht, vielleicht hat Gott da etwas übersehen, oder? Aber es langt einfach nicht so ganz. Da muss ich vielleicht manchmal noch ein bisschen nachhelfen, oder? Vielleicht mit einem Lottoschein oder irgend so etwas, oder? Einfach Gott noch ein bisschen helfen, damit er kann. Oder ein anderer Bereich ist Einfluss und Macht. Ich habe einfach zu wenig zu sagen. Ich bin immer noch der kleine Kerl da, oder? Und muss machen, was die anderen sagen. Ich will doch einmal etwas sagen. Da muss man halt vielleicht einmal ein bisschen. Oder das ganze Thema Sexualität, oder? Und das Gefühl hat, ja, ich komme einfach zu kurz. Muss auch ein bisschen nachhelfen. So gibt es viele Gebiete. Da kann jeder für sich mal noch ein bisschen überlegen. Gibt es so Gebiete, die Eindruck hat, ich will Gott noch ein bisschen nachhelfen, dass ich auch auf meine Kosten komme? Wir gehen mal weiter, wir schauen mal, was da passiert. Tja, der Esau ist natürlich dann wirklich hässlich gewesen nachher, oder? Er hat dann den Segen nicht bekommen. Wir gehen jetzt nicht auf den Esau ein, aber er hat gesagt, hey, also wenn der Vater stirbt, oder? Dann hat das letzte Stündchen geschlagen von dem Jakob. Der Wecker natürlich als Mutter, ganz klar, du Jakob, los, du musst gehen. Wenn dann da das Ganze ein bisschen verraucht ist, da der ganze Staub sich ein bisschen gesetzt hat, oder, dann ruft er dann wieder, kannst du wieder kommen. Und so ist er dann unter dem Segen vom Vater richtig Haran losgegangen und das Abend war müde gewesen. Und der ganze Segen, oder, den er da bekommen hat, oder, ist dann gewesen, dass er hätte draussen schlafen mit einem Stein als Küsse, oder? Also hätte er dann noch ein bisschen warten auf den Segen, den er da gemeint hätte, hey, gibt's. Aber, und das ist genau da, oder, wo Gnade ausmacht. Gott kommt jetzt wieder auf den Plan. Gott redet wieder. Gott hat zu ihm geredet und er hat die Erscheinung gehabt. Er hat auf einmal die Himmelsleiter gesehen, Engel auf und ab, und wir lesen da, und siehe, der Herr stand über ihr, über diese Himmelsleiter, und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen oder Nachkommen geben. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Sehen wir da Gnade? Jetzt war gerade vorher wirklich die Verfehlung. Jetzt kommt Gott und er redet zu ihm. Gott ist immer in seiner Gnade da. Und ich habe gesagt, für mich ist Jakob ein Bild auf uns als Gläubige. Irgendwann einmal der Schritt, das Erkennen, ja, ich brauche Gnade Gottes. Auf das gehen wir heute nicht ein, sondern wir gehen darauf ein. Wir sind Gläubige, wir sind auf dem Weg. Gott redet zu uns. In seiner Gnade immer wieder. Da redet er ganz klar, ganz direkt. Und das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen für den Jakob, Buße zu tun und wirklich sagen: Herr, ich habe gegen dich verfehlt. Vergib mir. Wenn wir aber nachlesen, oder? Dann sehen wir, es braucht noch einiges beim Jakob. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt. Aber wenn man das ganz genau anschaut, macht er nämlich einen Handel. Er ist halt der schlaue Jakob, oder? Er ist ein bisschen Händler, oder? Das haben wir ja schon gesehen beim Esau, oder? Ein bisschen Händler und sagt: Gott, weißt du, wenn ich dann wirklich zurückkomme, oder? Und alles tiptop ist, dann, oder, mache ich dann dieses und jenes. Wir sind manchmal auch so ein bisschen Händler, oder, mit Gott. Wir müssen ein bisschen aufpassen, oder, dass wir einfach unsere Motive immer wieder von Gott bringen. Und Gott redet ja zu uns. Und es ist ja wunderbar, wir haben die Bibel, wir haben es gehört, oder, aus dem Alten Testament. Und das passt so schön zusammen, das Alte, das Neue Testament. Und im Alten Testament haben wir eben so viele schöne Bilder. Und eben manchmal so ganz unkonventionell, oder, wie Gott handelt mit uns. Aber, und wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Wenn wir nicht bereit sind, zu hören, wenn wir nicht bereit sind, das aufzunehmen und dann auch Schritt zu tun, ja, dann sagt auch der Hebräerbrief, dass der, wo Gott annimmt als sein Kind, wird er auch erziehen. Und dort ist sogar ein starkes Wort, streng erziehen, wenn es muss sein. Und als Eltern wissen wir, oder? Wir haben die Liebe, die wir geben unseren Kindern. Wir tun sie unterweisen. Also wir sagen ihnen, oder, was geht. Wir sollten auch vorleben, oder? Das geht es nicht. Und die vierte Säule ist Disziplin. Wir müssen ihnen auch sagen, hey, wenn das nicht geht, dann hat das auch seine Konsequenzen. Und so ist es da auch. Und Gott fängt jetzt da zu arbeiten an dem Jakob. Und er ist ja dann rauf nach Haran, dort, wo ja seine Mutter Rebekka hergekommen ist, und zu der Familie und der Laban, also sein Onkel, ist dann dort gewesen, und Gott braucht jetzt den Laban, um den Jakob zu erziehen, um an seinem Charakter zu arbeiten, an seinem Glauben zu arbeiten. Und wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, oder? Der Jakob hat das Brunnenerlebnis, es gibt so ein paar Brunnenerlebnisse, oder, im ersten Buch Mose. Und Brunnen sind offensichtlich ganz gute Orte, um sich zu verlieben. Also ist übrigens auch im zweiten Mose so, beim Mose. Auf alle Fälle, Liebe auf ersten Blick, oder? Der Rahel. Nur das Problem war, Rahel war die Jüngere. Und in dieser Gesellschaft, an der Dazumal, ist das nicht gegangen. Zuerst hat man sie die Eltern heiraten und dann hat er erst die Jünger dürfen heiraten. Nun, der Laban, der war auch ein Schlauer gewesen. Der war aber bösartig schlau gewesen. Der war auch habgierig gewesen. Er war auch ein Götzendiener gewesen. All das wissen wir über ihn. Und der Laban hat gedacht, ja wunderbar, der will handeln. Er ist ein Händler, der passt zu mir. Schau mal, wenn du die Rahel so gern hast, dann kannst du gerade mal 7 Jahre arbeiten, oder? Gratis, für mich. Ja, gute Sache. Ja, hätte ich nichts gehabt, hätte er doch etwas bringen, oder, für seine Braut. Und dann, nach diesen 7 Jahren, ist dann endlich die Hochzeit gewesen, obwohl der Jakob gesagt hat, das ist für mich im Flug vergangen, oder? Der ist so verliebt gewesen, der ist immer voll sieben geschwebt, oder? Aber als er dann draußen war, oder, mit den Dingen, war dann eher so ein bisschen unter Gewitterwolken gewesen, oder? Wenn er dann hat müssen, da zur Nacht die Schöfli hüten und so. Von dem lesen wir mal später, oder? Das ist eine ziemlich strenge Arbeit. Aber auf jeden Fall ist jetzt ein wunderbarer Tag, die Hochzeit ist da und man muss sich da auch noch mal überlegen, auch noch dazu mal ist es einfach üblich gewesen, dass dann halt die Braut verschleiert war, oder? Wahrscheinlich war die auch noch relativ wortkarg gewesen, das eben Abend. Und dann lesen wir doch da tatsächlich. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Nun, wenn es da heisst matte Augen, dann sagt man dem im Fachbegriff, das ist ein Euphemismus, sagt man dem. Also etwas, wo man ausdrücken will mit angenehmen Worten, die nicht verletzend sind. Heute würde man jetzt einfach sagen, es war einfach hässlich gewesen, oder? Also, wenn man jetzt ein bisschen direkt redet, oder? Und da hat man das halt ein bisschen anders ausgedrückt, oder? Ja, nun, wie das auch war, oder? Und Jakob liebte Rahel und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen und Rahel, deine jüngere Tochter. Und dann, es geschah am Abend, das ist jetzt ein bisschen später, he? 7 Jahre später, da nahm eben Laban seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein und er ging zu ihr ein. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen? Eben, das sind die Geschichten, die ich liebe. Oder? Das ist irgendwie einfach ganz speziell. Man muss immer überlegen, oder? Die haben natürlich hier noch keine LED-Lichter gehabt. He? Das war ein bisschen dunkel am Abend. Und darum hätte er auch gerne gesehen, mit wem es da denn zu tun gehabt hat. Oder? Auf jeden Fall am Morgen, wo dann das Sonnenlicht da war, ups, das ist ja gerne Rahel. Da hätten wir schon gerade den Schlag getroffen, oder? Und jetzt wäre genau der Moment gewesen, wo er das Reden Gottes verstehen sollte. Das war genau der Moment gewesen, wo Gott zu ihm geredet hat. Mögen wir uns erinnern, was war das gewesen, was Jakob ausgenützt hat bei seinem Vater? Was hat er ausgenützt? Blindheit, oder? Was hat der Laban ausgenützt? Ja, auch eine Blindheit, Verliebtheit. Aber die Nacht hat er ja nicht gesehen. Jetzt könnte man vielleicht sagen, Nachtblindheit, oder? Sehen wir die Parallele? Sehen wir, wie Gott wirkt? Gott wirkt ganz fein. Er redet so schön fein in die Situation hinein. Und jetzt sehen wir offensichtlich, Jakob nicht viel reifer geworden. Er geht an die falsche Adresse. Er geht eindeutig an die falsche Adresse. Seine Mutter, Anodazim, ist genau an die richtige Adresse gegangen, nämlich zu Gott. Und jetzt hätte er zu Gott gehen und sagen, Herr, was ist passiert? Warum hast du das so zugelassen? Was ist der Zweck von dem? Wozu? Für was ist das? Was möchtest du mir sagen? Das ist genau der Punkt, oder, wo wir immer wieder auch lernen müssen. Wenn uns irgendetwas passiert, dass wir dann zuerst zu Gott gehen und fragen, Herr, was willst du damit sagen? Was ist deine Botschaft? Oder wir kommen dann, ja, warum? Warum ist nicht gut? Wozu? Was ist der Zweck? Was möchtest du damit bezwecken? Ich möchte es verstehen. Ich möchte ein offenes Ohr haben. Er hätte dann genau verstehen können, aha, der Herr möchte, dass er jetzt umkehrt, seine Buße macht und seine Sünde bekennt. Und das bereinigt mit Gott. Und dann hätte er das sollen annehmen. Sollen sagen, jawohl, Gott hat das so zugelassen. Jetzt ist Lea meine Frau. Ich liebe zwar Rahel, aber Gott hat es jetzt anders geführt. Jetzt übernehme ich die Verantwortung und bitte Gott, dass ich die Liebe habe. Jetzt, warum komme ich auf die verrückte Idee, oder? Dass ich jetzt sage, ja, er hätte jetzt sollen zufrieden sein mit der Lea. Weil der Laban ist ja, haben wir ja gesehen, ist ganz ein schlauer Kerl, oder? Der denkt, ja, kommt jetzt mal ein bisschen oben runter, oder? Alles halb so schlimm. Das ist halt da nicht üblich, oder? Da geht nicht so, wie du denkst. Weißt du was, komm, jetzt mach die paar Tage, nachher nimmst du Rahel und du hast mir noch mal 7 Jahre dienen, oder? Der hat noch mal 7 Jahre bekommen, oder? Ich meine, das war doch ein gutes Geschäft für ihn. Das heisst, der Laban hat ihn noch mal reingelegt. Dann die Polygamie, oder jetzt in dem Fall Bigamie, oder? Die mit den 2 Frauen, den 2 Schwestern. Wenn ihr da mal leset, ist das sehr harmonisch gewesen? Gern nicht, oder? Die haben doch untereinander Rivalitäten gehabt, das ist ganz normal. Also immer dort, wo wir im Alten Testament sehen, dass Gott die Polygamie, sage jetzt mal, zugelassen hat, ist es nie zum Segen gewesen. Immer hat es Streit gegeben, immer hat es Herzeleid gegeben. Das heisst, er hat sich ziemlich viele Probleme zusätzlich aufgehalst. Nicht nur mit den Frauen, sondern später auch mit den Kindern. Auch Kinder untereinander. Die ganze Josefsgeschichte, oder? Dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Wie lang war ihm vergönnt, mit der Rahel zusammen zu sein? Nur das mal überlegt. Ja, schon ein paar Jahre mehr. Ein paar Jahre mehr, aber im Verhältnis oder zum Leben, das er hatte, ist er doch ziemlich alt geworden. Oder ist er 130 gewesen, als er auf Ägypten runtergekommen ist, nochmal 14 Jahre gelebt. Also ist er doch ziemlich alt geworden. Circa, ich weiß nicht ganz genau, aber circa 14, 15 Jahre. Weil Rahel ist ja gestorben, wo der Benjamin auf die Welt gekommen ist. Oder der zweite Sohn. Also das heisst, Rahel ist relativ schnell auch wieder vom Leben weggenommen worden. A. B. Wer hat Götze mitgenommen vom Laban? Rahel. Und einfach sind so 2, 3 Sachen, oder, wo man wirklich sieht, er wäre wahrscheinlich besser beraten gewesen, wenn er gesagt hätte, jawohl, Gott hat es jetzt so zugelassen, Lea ist jetzt meine Frau. Nebst dem, oder, vielleicht wollen wir das einmal überlegen, meine, was muss jetzt die Lea ihrem Herzen durchgemacht haben? Also eben morgen. Wo der Wut entbrannt weggerannt ist, oder, zum Laban. Ja, warum hast du mir doch nicht die anderen gegeben? Oder? Manchmal denkt man gerne so, weißt, was das wirklich für ein Herzeleid war. Und wie unsensibel auch ein Jakob da war gegenüber der Lea. Ja, das war jetzt mal ein erster Schritt. Er hat noch vieles erlebt. Und langsam hat es ihm wahrscheinlich dann auch ein bisschen gedämmert. Und spannend ist dort, wo er zurückgegangen ist, wieder ins Land, beim Fluss Jabok, dort hat Gott ihm begegnet. Und wir lesen dann dort auch von dem Ringen. Und Wir lesen im Vers 25, Kapitel 2, das ist, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte dieser Mann ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er, eben dieser Mann, Gott selber, segnete ihn dort. Dabei muss man jetzt vielleicht wissen, was heißt denn überhaupt Jakob? Der Name hat er bekommen, weil er als kleine Verse oder bei der Geburt vom Esau gehalten hat. Und Fersenhalter, eben hebräisch, ist Jakob. Gleichzeitig ist aber der Begriff Jakob im übertreiten Sinn auch Betrüger. Begriff gewesen für Betrüger. Also das heisst, er hat schon den Namen gehabt, Betrüger. Und da wird er nochmal klar gefragt, was ist dein Name? Was ist deine Identität? Man muss sagen, Betrüger. Jetzt auf Deutsch übersetzt, oder? Und jetzt sehen wir, da ist der entscheidende Moment passiert im geistlichen Leben von ihm. Und Gott sagt, jetzt bist du nicht mehr der Jakob, jetzt bist du Israel. Ein Kämpfer für Gott. Israel, ein Kämpfer für Gott. Das Ringen, es ist wahrscheinlich sehr schwierig, das uns vorstellen. Wie müssen wir uns das Ringen vorstellen? Um was ist es da gegangen? Der Engel, der da gekommen ist, der Engel Gottes, ist Gott selber gewesen, wo sich ihm da entgegengestellt hat. Und viele haben Gedanken gemacht, was ist genau mit dem Ringen gemeint gewesen. Ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, ohne zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit, die letzte Wahrheit. Manchmal tut man so Sachen überlegen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht um einen physischen Kampf gegangen ist, sondern eigentlich um einen geistlichen Kampf. Nämlich das Ringen um Gnade. Das Ringen, dass er erkannt hat, hey, ich bin ein Sünder, habe es gerne verdient, dass ich wieder zurück darf ins Land. Dass sich Gott ihm entgegengestellt hat und gesagt hat, Jakob, du hast noch gerne Buße tun. Aber verstehe mich richtig, das ist jetzt eine Interpretation von meiner Seite her, die vielleicht im Kontext passen könnte. Er hat sich ihm entgegengestellt und gesagt, du kannst nicht zurück in das Land. Du bist schon nicht bereit. Und dann das Ringen, bis er zerbrochen ist. Und der Jakob nachher sagt, ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Jetzt möchte er wirklich den Segen direkt von Gott. Er will jetzt nicht mehr selber irgendwie noch etwas aushandeln, sondern er möchte gesegnet sein von Gott. Ohne irgendeine Vorbedingung, ohne noch etwas müssen auszuhandeln, ohne irgendwie noch etwas müssen zu leisten, einfach nur annehmen. Und dann macht Gott dort nochmal etwas. Er haut ihm da auf die Seite an, sodass er nachher hinken muss. Er gibt ihm wie nochmal eine Hilfe auf den Weg und sagt, schau, Jakob, wenn jetzt der Esau kommt, oder, von dem du ja Angst hast, dann kannst du gerne nicht mehr fortspringen. Damit kannst du gerne nicht mehr irgendwie mit eigener Kraft meinen, du könntest dich jetzt noch irgendwie retten oder sonst noch etwas machen, sondern du musst jetzt einfach vertrauen. Und so kann es Gott zulassen bei uns, dass er manchmal einfach im Leben irgendetwas gibt. Das kann physisch sein, das kann aber auch in den Umständen sein, durch Kinder, wie immer auch, wo wir das Gefühl haben, wir sind beschränkt. Und Gott lässt das zu, weil er einfach möchte, dass du ganz auf ihn vertraust. Nicht meinst, du könntest es selber noch irgendwie machen, sondern wirklich ganz dich ihm ausliefern. Er hat Gnade gefunden und hat eine neue Identität gefunden. Er hat seine Identität hier austauscht mit dir vom Esau, aber Gott hat ihm jetzt eine neue Identität gegeben. Und so hat Gott auch dir eine neue Identität gegeben. In Jesus Christus sind wir eine neue Gestalt. Alles ist neu, sagte der Paulus. In Jesus Christus. Da haben wir eine komplett neue Identität. Die Erziehungswege gehen dann noch tiefer. Ich tue das jetzt nur streifen. Er ist jetzt schon gereifter gekommen, aber Gott hat noch einen letzten Erziehungsweg, der noch tiefer geht und wo er möchte, dass er geistlich noch mehr wächst. Er lässt es zu, dass er nochmal betrogen wird, damals von seinen eigenen Kindern. Und ihr seht, ich lese nur den ersten Teil, sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater. Ich habe Ziegenbock fett gemacht. Mit was ist er zum Vater reingegangen? Was hat die Mutter zubereitet? Ein feiner Ziegenbock, oder? Und jetzt ist wieder mit dem Ziegenbock, mit dem Blut vom Ziegenbock, wird er jetzt da quasi wieder beschwindelt. Und er meint, sein Lieblingssohn sei gestorben. Ein tiefer Weg, wo Gott ihn tiefer geführt hat. Wir sehen aber, dass auch in dieser Phase, also bereits nach dem Jabok voran und auch jetzt, er ist zu einem Arbeiter geworden. Er hat Altar errichtet im verheißenen Land, hat Gott arbeitet, hat ihm die Ehre gegeben. Er ist geistlich gewachsen, durch das Tiefe durch. Und am Schluss von seinem Leben wird er zum Segen für andere. Dort, wo es dann runtergeht, nach Ägypten, da ist ein Mann, der andere segnet. Er ist von Josef zum Pharao geführt worden und er segnet den Pharao. Man muss das mal vorstellen. Das wäre, wenn ich sich da zu meinem Halbnamensvetter gerufen würde, da über dem Teich, und ich würde jetzt den segnen, oder? Und er hat die beiden Söhne gesegnet vom Josef, und er gleichzeitig gerade adoptiert hat. Darum gibt es ja Stamm Manasse und Ephraim. Oder eben Ephraim und Manasse. Und er hat im Kapitel 49 seine Söhne gesegnet und ist gleichzeitig Sprachrohr Gottes geworden. Das sind nämlich prophetische Segen, die er dort gegeben hat. Das sind Prophezeiungen auf die Stämme, die er gegeben hat. Und er ist sogar zum Prophet geworden. Also zu einem Sprachrohr Gottes. Gott hat durch den Jakob können am Schluss reden. Sehen wir, wie Gott ihn geführt hat durch einen ganz schwierigen Weg, Weg von der Erziehung. Und der Jakob, der ist für mich darum so ein wunderbares Beispiel. Der ist am Anfang, hat eine rechte Flause im Kopf gehabt, oder? Und Gott hat ihn geführt. Und dann ist der schrittweise, ist der geistlich gewachsen. Und am Schluss ist der geistliche Reis. Der segnet alle, der ist zum Segen für alle. Und das möchte Gott mit dir. Gott möchte, dass du wachst. Und unabhängig vom Alter, ob wir noch ganz jung sind, oder ob wir da im Mittelalter sind, oder ob wir schon ein bisschen im reiferen Alter sind, Gott will in jedem Alter mit dir einen Weg gehen, damit du zum Segen bist. Damit du für andere ein Kanal von der Segnung Gottes bist. So wie er das beim Jakob hätte machen können. Ich habe noch drei Fragen zum Nachdenken und wir haben jetzt gerade eine Minute, wo wir da dazu haben bei Instrumentalmusik. Dass wir einfach die Fragen dürfen mitnehmen, auch in die Woche, und dass Gott sein Wort da segnen kann.